96. Minute.
Moin moin und herzlich willkommen zur 25. Folge von 96. Minute, dem besten 96 Podcast, den es zu hören gibt. Ich sitze hier mit meinen Freunden Hannes und Henne und wir sitzen unter einem blauen Himmel. Wir nehmen heute das erste Mal für euch draußen auf, weil es ist Frühling. Jungs, wie geht's euch mit der Sonne auf der Pläte?
Besser könnte es nicht sein. Wir haben heute lecker gefrühstückt. Deftig, süß, gab Rührei.
Lecker.
Besser könnte es nicht sein.
Genau, und jetzt hört ihr Vogelgezwitscher im Hintergrund. Ich hoffe, dass euch das den Wochenstart versüßt.
Ja. Genau. Wer nicht draußen sein konnte, Arbeit, Krankheit, kann jetzt nochmal so ein bisschen im Hintergrund hier Frühling genießen. Und wir genießen auch so ein bisschen die drei Punkte von gestern, wobei das Spiel nicht ganz so herrlich war. Es ging gegen die Arminia auswärts und ja, Henne, du hast für uns ein bisschen genauer reingeschaut.
Genau, es ging gegen die Resterampe von Hannover 96, wie Hannes das mal so schön gesagt hat.
Ja, aber schon krass, ne? Da sind da drei Leute von 96 eigentlich in der Startelf.
Und einer kommt noch rein.
Und einer kommt noch rein, ja. Ich hatte gehofft, dass es dann vier sind, aber ich glaube, wurde ja dann gegen Bumulu gewechselt, aber schon crazy irgendwie.
Und alle hatten ein bisschen Bock zu zeigen, war dumm von euch, sie zu schicken.
Ja, logisch, klar. Ja, genau, wir waren bei unseren Freunden zu Gast auf der Alm.
Ich muss ja sagen, ich liebe diesen Auswärtsblock da, ne? Ich finde das irgendwie ganz geil. Man geht da so ganz steil nach oben hoch und dann von ganz oben wieder runter, hat diese riesen Wand daneben sich und finde ich schon, macht immer schon richtig Bock, finde ich, da hinzufahren. Und die Auswärtschoreo war auch richtig schön, hatte ich gar nicht erwartet jetzt nach letzter Woche, dass nochmal so...
Ja, da waren fleißige Hände am Werk.
Genau, beide Seiten sogar mit einer Choreo, ne?
Ja. Und sie haben auch, ich habe es ja dann auf dem Sofa geschaut und sie haben vorher auch echt mal nur ein bisschen ins Stadion gefilmt und auch einfach diese Stimmung gezeigt. Es war richtig, richtig geil, muss ich sagen. Und ich war auch ein bisschen traurig, nicht dabei zu sein an so einem sonnigen, stimmungsvollen Tag im Stadion. Also muss ich sagen, das hat richtig Vorfreude gemacht auf das Spiel.
Hatte irgendjemand von euch Latein in der Schule?
Nee.
Also ich probiere es mal auszusprechen. Suspicere et finire.
Ey, perfekt.
Oder?
Ja.
Ne? Ich dachte, du hast kein Latein.
Nee, habe ich auch nicht, aber so habe ich es mir jetzt...
Und was heißt das?
Das heißt, beginnen und zum Ende führen.
Ja. Ne? Schön.
Geil. Also super Choreo.
Mega geil.
Die Bielefelder Choreo war etwas schlicht, oder?
Ja, aber ergreifend, ne?
Ergreifend.
Fand ich auch.
Schlicht und ergreifend.
Ja.
Wir gucken ja immer gerne auf die Startelf und das war natürlich an diesem Wochenende sehr interessant. Vor allen Dingen ging es mir so, dass der Kader auch besonders interessant diesmal war. Mhm. Ich hatte im Vorfeld dann gelesen, dass Mustafa Bundu an dem Tag Geburtstag hatte und ich habe dann echt für ihn gehofft, dass es für den Kader reicht. Und dann sah ich aber das Foto, was er gepostet hat vom Sofa mit dem grünen Herz. Also er war an seinem Ehrentag am Fernseher bei seinen Jungs mit dabei, aber leider nicht mal auf der Bank.
Absoluter Ehrenmann, ne? Wir hatten das schon mal gesagt. Das, was Tietze auch immer wieder sagt, der hängt sich so rein, der nimmt das überhaupt niemandem krumm. Und das, finde ich, ist sehr beeindruckend.
Ja.
Sein Schwiegervater war ja unter der Woche auch am Trainingsgelände, ne? Ich weiß nicht, ob ihr was gesehen oder gelesen habt.
Der Däne.
Dänisch Dynamite.
Genau.
Und wollte mal Tietze ein bisschen Druck machen.
Hat wohl nicht geklappt, wa?
Nee. Genau, es hat nicht gereicht für Bundu, weil zwei Spieler, auf die wir uns sicherlich alle auch jetzt schon wieder länger gefreut haben, zurück im Kader waren, nämlich einmal Hüseyin Çakrun und Pichler. Und für den gesperrten Gita kam Algeier in die Startelf. Das war, glaube ich, die erste riesengroße Überraschung am Samstag. Ja. Wir hatten ja schon in der letzten Folge darauf hingewiesen, dass Tietz nicht so ganz der Blank-Fan ist, ihm nicht so vertraut, weil er wahrscheinlich auch echt fehleranfällig ist. Aber dass ein Algeier kommt, hätte ich zumindest nicht gedacht. Fabian hatte es ins Spiel gebracht, ne?
Ja, ich glaube schon, dass man bei Blank so ein bisschen mehr den Chaos-Spieler am Ende des Tages hat, ne? Das kann mal ein Spiel richtig gut laufen. Aber auch nicht garantiert. Ich glaube, wenn er eine richtig gute Form hat, ist er wahrscheinlich besser als Algeier. Aber die garantiertere Form und Leistung kriegst du wahrscheinlich von dem. Und deswegen war das wohl die bessere Alternative an dem Tag.
Ja, und für den verletzten Boris Tomiak kam Gott sei Dank Nawrocki in die Startelf. Er war fit genug für 90 Minuten und konnte da durchspielen. Also das waren die beiden Neuerungen. Ganz interessant, in der PK nach dem Spiel sagte Tietz eben, dass er Algeiers Geschwindigkeit gebraucht hat gegen Rochelt und auf der anderen Seite gegen Momolo eben die Geschwindigkeit von Ocon. Und da ist war Blank nicht der richtige Spielertyp für. Ja, dann gehen wir mal rein. Ich muss sagen, es war von Beginn an sehr ähnlich wie das Dynamo Dresden-Spiel. Also wir kamen nicht gut ins Spiel rein. Direkt in der zweiten Minute hatte schon Ocon einen Wackelmoment hinten gegen Momolo, der ihn da ja so ein bisschen überläuft und Gott sei Dank dann wegrutscht, weil das wäre echt schon eine gute Chance gewesen. Generell muss man sagen, dass in der Anfangsphase Bielefeld besser im Spiel war und 96 viele Aufbaufehler hatte. Und da ist mir direkt aufgefallen, dass ja, dass natürlich dann ein Nawrocki links, der ja sehr mutig angeht und mutige Bälle spielt, dann fehlt und Ocon eben sich nicht so viel zutraut gerade, was man ja auch gut verstehen kann. Und genauso auf der anderen Seite auch ein Gita geht sehr mutig an und spielt sehr mutige Pässe. Und auch ein Algeier ist natürlich, der will erstmal alles richtig machen und zeigen, dass er ein solider Spieler ist.
Aber und das finde ich schon spannend zu sehen, dass wenn nicht die Top-Verteidigung steht, wo ein Gita und ein Nawrocki außen als Passspieler für also als erste Anspiel fürs Mittelfeld am Start sind, dass sich unser Aufbauspiel dann schon sehr behäbig ist.
Ja, und das, man hat das daran gemerkt, dass ein Leopold sich dann sehr tief hat fallen lassen, sich viel die Bälle abgeholt hat, so im Stile eines Tomiaks, dann so ein Sechser-IV gespielt hat. Und dann hat der natürlich bei uns im Zentrum gefehlt und Bielefeld hat das wirklich gut gemacht. Die haben bei Dresden geschaut, haben uns sehr breit angeschoben, haben versucht, den Pass auf unsere Außenverteidiger bzw. auf unsere äußeren Innenverteidiger zu erzwingen und haben da dann zugeschoben, sodass wir spielen ja sehr gerne über Außen. Saad und Jokota und auch Udenne und Neubauer lange gar nicht ins Spiel bringen konnten. Und dadurch, dass Leopold sich so hat fallen lassen, war dann auch die Verknüpfung zwischen zentrales Mittelfeld und dann eben der 10 und der 9 vorne auch nicht so wirklich gegeben. Das heißt, wir haben wirklich in der ersten halben Stunde gesehen, dass eigentlich Aseko und Schellmann gar nicht am Spiel beteiligt waren, die unsere Außenflitzer auch noch nicht so richtig zum Zuge kamen. Es war dann auch so, dass in der 21. Minute es eine Wuselecke gab von Bielefeld, wo ich auch schon wieder einen Herzinfarkt hatte. Auch da fast das 1-0. Und ich hatte dann so ab der 30., so ab der 25. Minute das Gefühl, dass tatsächlich Elias Saad uns ein bisschen ins Spiel gebracht hat. Der war sehr mutig, hat sehr, sehr viel probiert und hat vor allen Dingen unglaublich gut seine Mitspieler in Szene gesetzt. Was ich an dem echt beeindruckend finde, sind so die Schnittstellenpässe, die Steckpässe. Also die kommen da, du denkst, der geht doch da gar nicht durch. Aber der hat da so ein gutes Gefühl für. Er hat einen richtig schönen Steckpass in den Strafraum auf Udenne gespielt und Udenne entscheidet es dann leider falsch, aber also wirklich wunderbar. Saad muss weiter so mutig spielen, der ist echt gefährlich.
Das ist dann für mich auch Bundesliga-Niveau, ne? Weil diese Anspiele machst du in der zweiten Liga vielleicht auch einfach nicht, weil du nicht die Mitspieler dafür hast. So, ne? Und ich glaube schon, dass dieses Bundesliga-Niveau und dieses Selbstvertrauen oder dieses Vertrauen, dass der Spieler da noch rankommen kann, ne, uns da echt weiterhilft.
Ich, ihr wisst ja, ich mache manchmal Vergleiche zu sehr großen Spielern
auf Champions League Niveau. Jetzt kommt wieder Messi, oder?
Nee, gar nicht. Was ich einfach nur, ich will auch gar keinen direkten Vergleich darstellen, aber was ich bei Saad merke, ist, wenn man das Spiel so sieht und den Spielverlauf mitnimmt und den Fokus irgendwie auf den Ball richtet, dann gehen, also ich finde, Saad ist so ein Spieler, bei dem es macht Sinn, wenn Leute der Meinung sind, dass Saad irgendwie uns nicht unmittelbar irgendwie weiterhilft, sich das Spiel nochmal 90 Minuten anzugucken und auf Saad zu achten. Ich finde, das ist bei Havertz, war das ganz lange der Fall, wo alle gesagt haben, ja, an Kai Havertz ist das der Spieler, für mich einer der besten Stürmer der Welt. Und es ist halt mehr als nur den Ball anzunehmen und irgendwie den Ball weiter zu spielen, weil du wie Henne gerade gesagt hast, du reißt Räume auf etc. Und ich finde, Saad ist aktuell genauso ein Spieler, für den es sich lohnt, den dann ein Auge drauf zu haben, um zu sehen, was der eigentlich für einen Impact aufs Spiel hat. Und deswegen ist es manchmal ein bisschen schwer, wenn Leute sich in den Kommentarspalten bei Social Media über solche Spiele aufregen, weil die den Fußball vielleicht nicht ganz verstehen. Deswegen finde ich es sehr cool, dass du ihm das dazu sprichst.
Ja, weil unser Spiel ja auch so funktioniert. Also wir brauchen diese Dribbler, die dann den Ball außen kriegen und man denkt eigentlich, der Ball kann da jetzt nicht gefährlich weiterentwickelt werden, aber die dann halt von außen ins 1 gegen 1 ziehen und dann eben wieder ganz neue Räume aufreißen. Und das macht ein Jokota halt brillant und das macht ein Zart auch brillant,
und
muss man
Nuten
sagen. Ne? Und Nuten,
der
auch
das perfektioniert.
Und Zart hat bislang noch nicht so ganz das Glück. Also ich glaube, er sehnt sich echt nach diesem ersten Tor und noch nach mehr Vorbereitung. Aber er traut sich und kommt immer mehr rein und das hat mir sehr gut gefallen. Apropos Bundesliga-Niveau, Fabian, wenn Nawrocki fit ist, sieht man auch, dass der eigentlich zu gut ist für diese Liga. Ja. Der dribbelt dann mal an, obwohl er eigentlich der zentrale IV ist, so über links, halb links und spielt einen unglaublichen Ball auf Chelmann. Mhm. Der den Ball leider nicht so gut verarbeitet und ihn dann mit links mit links irgendwie noch versuchst aufs Tor zu bringen.
Ich musste da an unsere letzten Folgen denken, weil wir ihn ja gelobt hatten dafür, dass er beinahe beidfüßig die Buden macht. Da hatten wir jetzt mal gesehen, es ist doch tendenziell eher der Rechte.
Ja, also 96 kam dann ab der 25. Ganz gut ins Spiel rein. Du hast eben über unsere Ex-Spieler geredet, Hannes, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber in der 34. Minute hat Leopold Wöll gefoult und kriegt dann auch gelb und Wöll versucht ihn dann so voll zu labern und nervt ihn und Leopold hat ihn so geil ignoriert. Also ich hatte echt besonders bei Wöll so das Gefühl, ja, jetzt ja 96, da mache ich mal Trash-Talk und zeig denen mal, was ich für ein geiler Typ bin.
Ich finde es
ne?
halt verrückt, weil in der Szene hat ja Leopold Wöll eigentlich gar nicht berührt.
Ja.
Und hat ja trotzdem die gelbe gesehen. Dann war es vielleicht am Ende das Einsteigen, aber hat Wöll auch ein bisschen eine Nummer draus gemacht.
Ja, aber ich fand es irgendwie geil, wie Leopold ihn einfach gar nicht beachtet hat, so nach dem Motto, ey, wer bist du eigentlich?
Er wusste es wirklich nicht mehr.
Nee, genau.
Warte mal, du hast auch bei uns mit trainiert,
Moment, ne? Wer kenne ich dein Gesicht? Hast du bei uns beim Bäcker gearbeitet in der Ecke?
Also keine gute erste Halbzeit. Ne? Wir sind wieder, ähnlich wie die Woche davor, mit einem X-Goal-Wert von 0,36 in die Halbzeit gegangen, haben keinen Schuss aufs Tor abgefeuert. Was positiv ist, das ist ein schöner Fakt natürlich, dass 96 in der ersten Halbzeit in der Rückrunde noch kein einziges Gegentor gefangen hat. Das ist krass. Aber ja, deutlich zu wenig. Ich würde gerne gleich im Fazit mit euch mal darüber sprechen, warum das denn eigentlich so ist, dass jetzt zwei Abstiegskandidaten unser Spiel so ausgehebelt haben und auch selbst in den Daten dieser Tiz-Fußball gerade gar nicht mehr zu erkennen ist. Es ging dann leider in der zweiten Halbzeit, ähnlich wie gegen Dresden auch schon, genauso weiter. Nach 20 Sekunden wieder eine Großchance Momulu, den er von der rechten Seite mit rechts knapp übers linke Lattenkreuz rüberschießt. Eigentlich ein geiler Schuss. Mhm. Und da dachte ich wieder so, ey Leute, was ist denn los? Greift doch jetzt zu, nehmt doch dieses Fußballfest. Und da habe ich mir wieder ein bisschen mehr versprochen. Eine Sache hat mich echt auch geärgert. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ich fand die Körpersprache in der Offensive gestern nicht so gut. Also immer, wenn was nicht gelungen ist, haben die anderen zwei oder drei, die da vorne sind, so richtig abgewunken. So besonders ein Chelmann, der war, glaube ich, sehr unzufrieden mit dem Spiel, dass er so gar nicht in Szene gesetzt wurde. Und der hat dann oft abgewunken und Jokota auf der anderen Seite. Und wenn Jokota verkackt hat, dann hat Zart abgewunken. Hat mir irgendwie nicht so gut gefallen. Also Bielefeld hat das auch gut gemacht. Die haben uns wieder breit angeschoben. Die haben es echt geschafft, dass wir unser Spiel nicht aufziehen konnten. Und ja, 60 Minuten lang waren wir da wirklich die schlechtere Mannschaft, muss man sagen.
Mhm. Ja, du hast eben den Bezug zum Dresden-Spiel hergestellt. Wirst du wahrscheinlich gleich nochmal irgendwie drauf eingehen. Ich glaube, wir sind mehrfach in der Saison, oder das ist nicht das erste Mal, dass unser Spielsystem, was wir etabliert haben, bei den anderen Trainern und Analysten ankommt und die verstehen, so sind die zu knacken und wir uns dann immer wieder etwas anpassen müssen über die Saison. Das ist mir irgendwie sehr aufgefallen. Und genau, du hast es vorhin schon mal gesagt, Mitch Kniat hat es gesagt, in der PK nach dem Spiel, dass sie sich im Prinzip einfach nur dem Spiel Dresdens angepasst haben gegen uns und das hat ja super funktioniert.
Genau, es hat super funktioniert und wenn man es jetzt negativ auslegt, könnte man sagen, na, Tietz muss jetzt so langsam ein Rezept finden, weil ich glaube, dass die nächsten beiden Gegner, Fürth und Schalke, das ähnlich machen werden. Die werden sich das ähnlich angucken und uns breit anpressen und mit Gift und Galle dazwischen gehen. Wenn man es aber positiv auslegt, ist es doch eigentlich genau das, was wir uns in den letzten Wochen immer gewünscht haben, dass man versucht, seinen Stiefel runterzuspielen, eben aber defensiv stabil bleibt und ruhig bleibt und nicht kopflos wird. Und das macht die Mannschaft schon gut, ne? Also selbst wenn es nicht läuft, selbst wenn du die schlechtere Mannschaft bist, kann es dann eben, wie in diesem Spiel, dann dazu führen, dass man dann mit ein bisschen Glück eben so ein ekliges Spiel mal für sich zieht, ne? Und das ist auch eine Qualität im Aufstiegskampf.
Ja, ich finde auch, du verlierst sie nicht, ne? Das ist auch, finde ich, ein springender Punkt. Du kriegst nicht früh das Gegentor und sie können sich hinten reinstellen. Also ich glaube schon, dass da so ein bisschen unser Plan auch aufgeht. Ich meine, Titz wird denen sagen, ey Jungs, das wird jetzt kein 3-0, 4-0, 5-0, 6-0 hier. Das wird richtig hart und schwer. Und genau das ist dann ja auch die Vorhersage und genau das passiert dann auch.
Ich wollte es jetzt nicht vorwegnehmen, weil du das Tor noch nicht besprochen hast, aber hätte ich sonst später gesagt. Aber das waren genau diese Siege, über die wir immer wieder gesprochen haben, wenn wir es vergeigt haben. Das sind diese ekligen Siege, die du ziehen musst und die auch einfach dazugehören. Mhm. Und wenn da irgendwelche Fußballexperten in den Kommentarspalten sagen, ja, wenn das euer Anspruch ist, dann ne, habt ihr es in der ersten Liga nichts verloren. Das gehört für mich völlig dazu, zu einer Aufstiegssaison. Gerade in diesem engen Umfeld da oben, da musst du genau solche dreckigen Spiele gewinnen. Und auch wenn das eigentlich nach einem Remis aussah, ist das am Ende auch so ein Stück weit Glück. Als auch Schiedsrichterentscheidungen, die uns irgendwie zugutekommen sollten, die in der Vergangenheit gegen uns entschieden worden sind. Und vor allem auch, glaube ich, die Moral der Spieler, der Mannschaft auf dem Feld auch mal sowas anzupacken und da irgendwie durchzuziehen.
Ja, und man muss auch sagen, dass die Liga so eng beieinander ist. Also nur weil die Mannschaften da im Abstiegskampf mitspielen, heißt das eben nicht, dass das Grottenfußballer sind. Ja. Ne? Also mittlerweile, Tietz hat das so schön auf der Pressekonferenz gesagt, wir wissen alle alles über jeden Spieler und über jede Mannschaft. Wir haben so viele Daten, wir haben so viele Tools, um den Fußball des Gegners zu verstehen. Ne? Und da ist natürlich eine Mannschaft wie 96, die diesen sehr aktiven Ballbesitzfußball spielt, ist eben da besonders interessant zu analysieren, ne? Und dann eben destruktiv dagegen zu sein, wobei ich Bielefeld gar nicht destruktiv fand. Sie waren halt einfach, sie haben sich halt sehr gut ausgerichtet. Vielleicht können wir im Ausblick auf das nächste Spiel gleich nochmal ein bisschen überlegen, was man noch verändern könnte, weil ich schon der Meinung bin, gerade mit der fünften gelben Karte von Aseko, die dann noch später kam, die übrigens für mich ein bisschen so aussah, als hätte er es mit Absicht gemacht, ne? Weil er so nachgehakt hat an der Stelle, wo es nicht unbedingt zwingend notwendig war. Mhm. Also Fabian, habe ich so ein bisschen an deinen 96 Grad der letzten Woche gedacht, weil es, ja, den hätte er sich, glaube ich, sonst gespart. Ne? Ohne Aseko nächste Woche vielleicht ein bisschen anders zu spielen, aber da kommen wir gleich drauf. Jetzt kommen wir mal in die 62. Minute, wo dann das Glück, was wir gegen Dresden nicht hatten, beziehungsweise den Pfiff, den wir gegen Dresden nicht bekommen haben, den haben wir durch den VAR jetzt gestern bekommen. Es gab einen Handelfmeter. Es war eine komische Szene. Ich dachte erst, oh Gott, Aseko Knockout. Der sah irgendwie so, hat den Ball gegen den Kopf gekriegt und blieb dann liegen. Und von seinem Kopf ging der eben gegen die Hand des Bielefelders. Und dann hat das ja wieder sehr, sehr lange gedauert. Ne? Wie habt ihr diese Szene rund um diese Schiedsrichterentscheidung wieder wahrgenommen?
Ja, ich hatte das Gefühl, dass er für sich längst eine Entscheidung getroffen hat. Aber die Schiedsrichter, wenn die vor dem Bildschirm stehen oder auch für sich irgendwie in der Entscheidungsfindung sind, dass die gar nicht mehr intuitiv pfeifen und überlegen, ob das wirklich deren intrinsische Entscheidung ist, sondern nur noch abwägen, wie pfeift man das jetzt, kriege ich einen auf den Deckel, wenn ich das pfeife, wie ist das zu werten und dann diese ganzen Regularien und Auslegungssachen denken und das hemmt so, es war ja eindeutig, wie die Situation vonstatten gegangen ist, er stand daneben und hat es dann sich noch 17 Mal angeguckt. Ich glaube, er selber wusste früh, was für eine Entscheidung er trifft und dachte dann so, weiß nicht, aus falscher Bescheidenheit, weil Schiedsrichter im Fokus stehen, dachte so, boah, ist das jetzt, wie war das nochmal? Aber es war ja eindeutig ein Handspiel.
Ja, wobei der Sky-Kommentator die ganze Zeit sagt, oh, das ist aber schon nah dran, wo ich so dachte, ey, der Ball ist so lange in der Luft. Erstens das und zweitens geht der Arm ja da, also der geht ja aktiv zum Ball. Ja. Also es war ja absolutes Unvermögen, muss man sagen.
Finde ich nicht nur das, du hast ja auch dahinter dann noch Oden stehen, der theoretisch wieder eingreifen kann. Es ist ja nicht nur, dass der Ball unglücklich im Strafraum an die Hand eines Bielefelders geht, sondern wir haben letzte Woche über Impact gesprochen beim Ziehen am Trikot von Yokota und ob das jetzt entscheidend war, so hin oder her. Hier ist ein klarer Impact zu sehen. Ne? Die Hand verhindert, dass Oden an Ball kommt. Also ich verstehe überhaupt nicht, warum ein Schiedsrichter, der da eine klare, klaren Blick auf diese Szene hat, das mit VAR entscheiden muss. Also das ist für mich zweifelhaft, warum das überhaupt nicht sofort zu einem Pfiff führt.
Ich glaube, die sind übelst verunsichert mittlerweile.
Aber ich habe mir nur gedacht, wenn er das jetzt nicht gibt, dann gebe ich morgen mein Karriereende bekannt. Dann hätte ich die Sportart gewechselt.
Ja, wäre krass gewesen, also, hätte irgendwie Handball auch wieder gepasst.
Dann, ja, dann hätten wir einen Podcast über die Recken, glaube ich, heute eröffnet. Weil, nee. Naja, egal. Wir haben den Elfer gekriegt. Diesmal haben wir den Zuspruch bekommen, den wir gegen Dresden nicht bekommen haben. Ich habe ganz kurz überlegt, wer schießt jetzt? Na, dann ist mir wieder eingefallen, ach ja, das sollte ja jetzt Leopold machen.
Habt ihr das Interview nach dem Spiel? Oh, da ist das sehr unangenehm, wie er der Frage ausgewichen ist. Da hat der Kommentator gefragt, wusstest du, dass du schießt? Und dann hat er gesagt, unser eigentlicher Torschütze ist ja verletzt. Ja, unser eigentlicher Elfmeterschütze ist ja verletzt, deswegen habe ich geschossen.
Ah ja.
Ich dachte mir so, ja okay, Bruder, sprech's nicht an. Wirklich? Lass es einfach stehen.
Ja, aber ist ein guter Freund.
Ja, absolut.
Geiler Bro.
Ja, geiler Bro.
Hat er,
aber
hat der Boris nicht in die Pfanne gehauen.
Elefant im Raum, gut umschifft.
Ja. Nein, er ist angetreten und es war keine leichte Situation, ne? Auch vorm Auswärtsblock. Wieder so eine lange VAR-Szene und bist eigentlich die schlechtere Mannschaft, bist nicht gut im Spiel, bist unzufrieden und dann hat er ihn aber ganz, ganz souverän.
Ganz.
Also bin ich gar nicht mehr gewöhnt, dass der Ball beim Elfmeter so souverän einfach ins Tor rollt und man sich gar keinen Kopf machen muss. Ja, und dann stand das 1-0 und dann hatte ich so das Gefühl, das war dann erstmal kurz ein Brustlöser. Tietz hat dann 3 Minuten später auch gewechselt, hat 3 Spieler gebracht, hat tatsächlich unsere komplette Offensive ausgetauscht. Ein sehr unzufriedener Chellmann ging raus für Pichler, Yokota ging raus für Weishaupt und Zart ging raus für Hüseyin Şakrun und da habe ich mich wirklich so gefreut, Şakrun wieder wirbeln zu sehen und der hat direkt Schwung reingebracht.
Ja,
also der hat direkt da weitergemacht, wo er aufgehört hat vor seiner Verletzung, mutig in diese Schnittstellen gegangen, angedribbelt, war schwer vom Ball zu trennen, hat einige Fouls gezogen, also es ist einfach so ein geiler Spieler. Ja, und das wird jetzt interessant zwischen Zart und Şakrun, ne? Also ich habe ja vorhin gesagt, Zart hat die extra Qualität, der muss jetzt meiner Meinung nach, Fabian, ich bin gespannt, was du gleich sagst, eigentlich auch in der Startelf bleiben für nächste Woche. Mhm. Aber ein Şakrun drängt den jetzt schon gut an. Ne?
Wir hatten da mal drüber gesprochen, in unserer Idealvorstellung gäbe es noch irgendeine Alternativposition für einen der beiden, weil man beide gerne sehen will. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, irgendwann langfristig, Şakrun ist ein Kind der Stadt, der ist ein Bolzer, der ist geil, der hat es absolut verdient. Aber ich glaube, für einen Trainer wird es keine einfache Entscheidung langfristig.
Mhm, das stimmt. Ich werde gleich ein bisschen was dazu sagen. Ich habe ein paar Ideen.
Ah, geil.
Okay. Ich weiß nicht warum, aber es kam dann doch nochmal in den letzten Minuten dazu, dass Bielefeld irgendwie nochmal das Heft des Handelns in die Hand genommen hat. In der 85. Minute kam Grodowski in unserem Strafraum zum Schuss, da hat Nawrocki sich Gott sei Dank in den Weg geschmissen. In der 97. Minute, es gab unfassbar viel Nachspielzeit, hat Grodowski dann Neul getestet. Neul unfassbar geil ins kurze Eck abgetaucht.
Ja,
echt eine geile Parade, gar nicht so einfach.
Ja.
Und dann kam die 98. Minute, wo ich dann ganz, ganz hibbelig wurde und wieder meinen Fernseher angeschrien habe und meine Kinder sich wieder über ihren Vater erschreckt haben, weil der Ball plötzlich im Tor war. Und Noll war hochgestiegen mit beiden Händen, hat den Ball berührt. Ich sage nicht, er hatte ihn sicher, er hat den Ball berührt.
Ja.
Der Keeper von Bielefeld, Kersken heißt er, glaube ich, ist in ihn reingesprungen. Dann ist der Ball an Saren Renbazes Hand und von Saren Renbazes Hand ins Tor gegangen. Aber der Schiri hatte das Tor gegeben und einer von euch beiden hat es auch gesagt, in irgendeiner App stand es schon 1-1.
Mhm. Ja, es stand 1-1.
Genau, das heißt, wie habt ihr das gesehen? Weil diese Handszene von Saren Renbazes war ja letztendlich das Ausschlaggebende, sonst wäre das Tor gegeben worden. Ich fand das schon auch ganz schön krass, wie Kersken den Noll da angegangen ist.
Also nee, ich fand es überhaupt nicht. Nö. Nee? Noll hatte den Ball nicht safe, die sind beide hochgestiegen, Körper an Körper, fand ich vollkommen okay. Ich habe ehrlicherweise gar nicht so richtig mitbekommen. Also man hat es dann irgendwie gesehen, dass Basé ihn vielleicht an die Hand bekommen hat, aber am Ende ist die Entscheidung für den Schiedsrichter jetzt easy. Der kann sagen, zählt nicht das Tor, hat mehrere Optionen, die er sich jetzt da aussuchen kann da vorne. Ja. Also, aber ich fand es jetzt nicht so schlimm. Ich hätte mich beschwert, wenn es andersrum, glaube ich, 96 oder gegen 96 gepfiffen worden wäre.
Es gibt ja diese Fünferregel nicht mehr, aber es gibt immer noch die Regel, dass wenn der Torwart den Ball hat und Kersken hat da keine Chance gesehen, den Ball im Kopf zu kriegen. Der hat nur versucht, Neu wegzudrücken. Und ohne das Thema jetzt zu groß aufmachen zu wollen, aber diese gesamte Fünfer-Situation bei Eckbällen, es ist eine Frage der Zeit, wenn es da eine neue Regelung gibt, weil die stellen sich alle nur noch um den Torwart, bedrängen sich da, der Schiri weiß gar nicht mehr, was er pfeifen soll und ein Torhüter hat ja gar nicht mehr die Möglichkeiten hochzusteigen und das nimmt irgendwie immer mehr oder immer stärkere Ausmaße an und ich glaube, gestern die Regelauslegung wäre, glaube ich, auch wenn es kein Handspiel wäre, das als Foul zu ahnden.
Also, ich gebe dir recht, die Regelentwicklung ist ja so, dass früher durfte man ja die Torhüter überhaupt nicht berühren im Fünfer. Ne? Also da konnten die Keeper ja machen, was sie wollen. Das wurde ein bisschen angepasst. Es gibt nicht mehr diese Fünferhoheit des Torwarts so wie früher. Aber ich denke auch, er geht ja mit den Armen hoch und wenn da jemand nur in den Körper springt, gar keine wirkliche Chance überhaupt den Ball zu berühren, wie soll er den denn dann sicher aufnehmen? Also wenn die Arme von links und rechts schlackern.
Ja, ich sag, Noll ist ein Hemd. Ein anderer Torhüter hätte dagegen wahrscheinlich ein bisschen stabiler gestanden. Aber ist okay, ist meistens ja nichts passiert am Ende. Ne?
Tim Wiese vielleicht, aber...
Tim Wiese wäre da gar nicht hochgekommen.
Nee, also da war ich dann wirklich froh, dass er da... Weil er hätte das Tor, glaube ich, gegeben. Und ich glaube, er hätte es auch gegeben, selbst wenn der VAR gesagt hätte, guck dir die Szene da doch nochmal an. Saren Renbazes hat in alter Verbundenheit das ganze Ding einfach für uns geregelt, indem er...
Geklatscht.
Okay. Ja. Und dann gab es in der 101. Minute nochmal eine riesige Chance. Russo mit einem Freistoß, neu geprüft, neu wieder gut gehalten. Also... Ich habe sehr viel geschrien in dieser Schlussphase. Erstmal habe ich Schiri, pfeif ab. Also wie lange wollte er denn das Spiel noch laufen lassen? Das war ja Wahnsinn. Und dann neu. Ne? Also unfassbar, wie der uns da gerettet hat.
Kennt ihr das Video von Enke damals, wo er drei Bälle
gegen den HSV?
Die Vibes hatte ich gestern, das war schön.
Also ich muss sagen, im Großen und Ganzen war es echt das Dresden-Spiel mit Elfer Glück diesmal. Also
ja, oder anders gesagt, wenn wir in beiden Spielen dieses Glück haben, machen wir 6 Punkte und sagen, wir haben dreckig gegen 2 sehr kämpferische Mannschaften gewonnen oder gepunktet jetzt zumindest, in die wir auch Hoffnung setzen, muss man auch dazu sagen, dass sie unsere Gegner da oben schlagen. Wir haben es jetzt von Dynamo gesehen, die haben gegen Darmstadt gewonnen zum Beispiel.
Ja.
So, ne, und wir setzen auch Hoffnung in Fürth tatsächlich, ne, die am Ende 1-1 gegen Schalke spielen. Wir werden ja noch ein bisschen genauer später auf Fürth eingehen. Aber das sind alles Mannschaften, auf die wir jetzt auch hoffen müssen. Die spielen alle in den nächsten Spielen auch gegen unsere Gegner da oben und hoffentlich machen sie es allen weiterhin so schwer, wie sie es bislang machen.
Und Bielefeld hat auch noch all unsere Gegner, ne? Und die haben wir jetzt schon mal zur Seite geräumt und auch da wird der eine oder andere drüber stolpern. Also die haben das echt auch ganz gut gemacht.
Ja.
Nochmal ganz kurz Fazit. Allgeier hat es sehr vernünftig gemacht, muss ich sagen. Klar hat der nicht das Selbstbewusstsein, da die Traumpässe hinten rauszuspielen. Und der hat auch nicht die Einsätze jetzt in dieser Saison gehabt, dass alles zu 100% sicher klappt. Aber er hat sich gestern eingebracht, er hat Laufduelle gewonnen, er hat mit seiner Statur, die er ja hat, da hinten Präsenz gezeigt. Also war ich doch durchaus zufrieden.
Ja. Also man könnte sagen, es ist der perfekte Mann für die zweite oder dritte Reihe, weil offensichtlich tut dem das so gar nichts, wenn er nicht spielt.
Also ich fand ihn besser als Okon, muss ich sagen. Und ich will kein Spielerbashing betreiben, aber wo ich mich doch ein bisschen geärgert habe, ein Blank kam dann rein in der 92. Minute. Und wofür kommt der rein? Der kommt rein, dass er dann der vierte Verteidiger ist, der einfach hinten noch ein bisschen die Zweikämpfe stärkt und das Ganze ein bisschen enger noch macht. Boah, und in dieser Schlussphase, die ich eben geschildert habe, ging sehr, sehr viel über seine Seite und der ist da sehr, sehr viel hinterher getrabt und hatte überhaupt kein Tempo und überhaupt nicht so dieses, okay, der hat mich jetzt reingeworfen, damit ich diesen Sieg hier mitverteidige. Das hat er mir überhaupt nicht gezeigt. Also ich kriege doch immer mehr den Eindruck, dass Blank keiner mehr wird, der für die Startelf eine Rolle spielt und vielleicht sogar im nächsten Spiel auf der Tribüne sitzen könnte, wenn Gita zurückkommt.
Ja, das kann gut sein. Das wird es wahrscheinlich auch sein, so wie Allgeier sich jetzt angestellt hat. Und dann ist es vielleicht auch okay so, weil am Ende des Tages hast du dann Leihspieler. Ein Allgeier wird auch nächste Saison noch hier spielen. Und dann halte ich das für genau den richtigen Move.
Ganz kurz, was ich noch zum Bielefeld-Spiel sagen möchte. Es tut verdammt gut, so ein Spiel überstanden zu haben mit diesem ganzen Brimborium, was wir jetzt hatten, mit der Sperre und Verletzung von Tomiak, dass man gemerkt hat, okay, wir waren ja alle so ein bisschen, unsere Verteidigung hat sich gerade gefunden da hinten, es passt. Und das hat mir irgendwie sehr Mut gemacht, weil wir bauen jetzt im nächsten Spiel, wir haben die ganze Woche, um uns auf das nächste Spiel vorzubereiten, wieder mit einem Mann mehr. Und deswegen bin ich sehr guter Dinge und fand ich einfach schön zu sehen, dass die Mannschaft das trotzdem wuppt.
Das ist gut, dass du das nochmal sagst. Ich war jetzt sehr negativ, weil das Spiel auch nicht gut war. Nee. Und trotzdem möchte ich das Fazit jetzt trotzdem nochmal positiv ziehen, weil alle Mecker-Opas da draußen, wir spielen um den Aufstieg mit. Das ist eine junge Mannschaft, die ist immer noch sehr neu zusammengestellt. Die merken jetzt, in der Stadt, in der Region ist eine riesengroße Erwartungshaltung. Überall wird immer gesagt, der Tietz-Fußball, 96, die spielen den besten Fußball. Ja, egal, ob es ein Felix Groß ist, ob es ein Matuschka ist, ob es im Stammplatz-Podcast ist. Überall hört man, 96 steigt auf jeden Fall auf und Schalke ist eigentlich gar nicht so gut. Ja, das macht ja was mit Spielern. Es ist ein großer Rucksack, den die gerade aufhaben. Und genau wie du sagst, dann kommen auch noch Rückschläge, wichtige Spieler fallen aus, ja, und trotzdem fährst du auf die Alm, was auch kein Stadion ist, was ganz einfach ist zu bespielen, und nimmst den Dreier ganz dreckig mit. Mhm. Und das ist eine Qualität, die du im Aufstiegskampf auch brauchst.
Das ist so 100 Pro.
Guck dir Schalke an, die haben gestern in Fürth nicht gewonnen.
Ja.
Ne? Fast verloren, könnte man eher sagen.
Und das ist das, was viele 96-Fans dann immer übersehen, dass wir auch gegen Dresden drauf und dran waren, uns trotzdem das Ding zu holen. Ne? Also da hätten wir eigentlich auch den Pfiff kriegen müssen. Ja. Und
ist
dann
nicht
hätten
nur der
wir Pfiff, das 1-0
gewonnen. Ist auch die Chance von STT am Ende. Ne? Genau. Also da ist ja noch ein bisschen mehr drin gewesen. Als
also es ist auch alles nicht so einfach und so schwarz-weiß, so da kommt jemand, der spielt um den Abstieg und da oben ist jemand, der steigt auf. Das heißt, die müssen die jetzt platt machen. So einfach ist Fußball nicht.
Nee, und vor allem, ich glaube, Gianni hat es nochmal reingestellt, wenn man sich die Rückrundentabelle anschaut und sich damit ein bisschen befasst, dann ist Dresden auf Platz 3 und Düsseldorf auf Platz 4. Und da reicht nicht der Blick auf die Gesamttabelle. In der Winterpause haben viele verstärkt, die zweite Liga, es wird oft das System umgestellt, es wird sich angepasst und es gehört einfach auch dazu, dass man solche Spiele, die nicht perfekt laufen, trotzdem zieht und das hat auch nichts mit Anspruchshaltung zu tun etc.
Genau, positiv bleiben. Wir müssen jetzt alle zusammenstehen als Stadt und als Region und als Fans von 96 und das Ding positiv weitertragen. Bevor ich euch nochmal nach der Szene des Spiels und dem Spieler des Spiels frage, nochmal kurz ein paar Daten, weil es vielleicht hilft, wenn wir gleich auf das nächste Spiel dann nochmal gucken. Also X-Goal, Arminia 1,51, 96 1,34 am Ende. Okay. Ja? Und Eindringen ins letzte Drittel, 63 Mal Arminia, 43 mal 96. Also das sind schon riesige Unterschiede in den Ballaktionen, was wir eigentlich von unserer Mannschaft in dieser Saison so gar nicht gewohnt sind. Und ich finde, das sollten wir gleich nochmal mitnehmen in die Vorausschau auf das nächste Spiel, was man da eventuell anpassen könnte oder ob man da überhaupt was anpasst oder ob man es jetzt einfach so spielt, wie man es gerade spielt. Was war für euch denn die Szene des Spiels?
Die Szene des Spiels ist für mich die lange Nachspielzeit, ehrlich gesagt, weil schon in der 98. Minute sind die 7 Minuten rum. Und wenn dann nach, also meines Erachtens, nach diesen 7 Minuten nochmal irgendwelche Szenen laufen, der Schiedsrichter hat ja gefühlt nach jeder Szene, nach jedem Eckstoß, nach jedem Freistoß, der dann noch kam, nochmal 1 Minute draufgelegt. Die 7 Minuten waren aber lange rum. Also das war für mich vollkommener Quatsch, der da passiert ist, dass du dann noch eine Szene vielleicht spielen lässt, einen Freistoß oder eine Ecke von mir aus, so, das gehört irgendwie dazu, aber dann am Ende bei 101 Minuten zu landen, ja, geht gar nicht.
Meine Szene des Spiels ist die Einwechslung von Chakrun. Ich hatte ein bisschen die, was heißt Sorge, es wäre völlig verständlich gewesen, wenn er irgendwie die letzten 3 Minuten kriegt, dass er früher eingewechselt wurde, hat mich sehr gefreut und hat mich für ihn einfach gefreut, völlig selbstlos, dass er wieder auf dem Platz stehen darf, weil ich glaube, das ist auch jemand, der sich über den Fußball identifiziert, der hat es vom Bolzer ins Stadion geschafft und freue mich extrem für ihn, dass er wieder auf dem Platz steht.
Spieler des Spiels?
Ist für mich Enzo, hat da Verantwortung übernommen beim Elber. Und hat auch echt ein gutes Spiel gespielt, 90% angekommene Pässe. Das ist für seine Position einfach total relevant, dass man also passstark ist. Und das zeigt er wieder und wieder. Und genau, dieses Mal ist es für mich Enzo.
Dann gehe ich mit unserem Keeper und sage Nahuel Noll, der übrigens bei Live-Score oder Sofa-Score eine 9,6 Bewertung bekommen hat.
Stark.
Beste Note.
Die wollten ihm 9,9 geben. Ah, komm, ich spiele bei 6, machen wir 9,6.
Er hat ja ein bisschen in Kritik gestanden, ne, und auch empfindlich reagiert auf so Zieler.
Ja, du bist ja Bild Plus Abonnent. Genau. Sag, was hat er denn gesagt?
Er, Noll,
also, wie hat er, er hat empfindlich auf Zieler reagiert. Also kannst du mir mal den Kontext bringen, weil
gegen
ich habe das nicht mitbekommen.
Sievers hatte ja auch, glaube ich, im Bild-Interview gesagt, dass der Zieler wirklich torwarttechnisch deutlich besser ist als Neu und fußballerisch schlechter. Dass man sich entscheiden müsste, ob man möchte, dass der Torwart 8 Tore auflegt oder ob er lieber 8 Tore hält. Ne, das fand ich dann auch schon stabil. Ja, man muss sagen, Noll hat ein bisschen hemdsärmlich, würde ich sagen, reagiert, ein bisschen dünnhäutig. Und wollte da eigentlich gar nicht so richtig drüber sprechen und diesen Vergleich ziehen lassen. So, ne? Also ich an seiner Stelle, aber er ist natürlich auch noch sehr jung, hätte da einfach ein bisschen entspannter drüber gestanden, weil dieser Vergleich hinkt ja natürlich auch. Ne? Dieses Spiel, was wir jetzt von Titz sehen, das würde ohne den Noll nicht funktionieren. Nee. Und wir lesen und hören jetzt auch ganz oft, wie sehr sich Leute beschweren, dass das Spiel eben immer wieder über ihn aufgebaut wird. Aber das ist nun mal Teil des Konzepts, ne? Um eine Überzahl auch im Mittelfeld zu schaffen, in den richtigen Momenten, auf den richtigen Positionen. Und man hat auch gestern wieder gesehen, dass er starke Bälle auf die Außen spielen kann, wenn sie denn mal frei stehen, ne, und nicht irgendwie totgestellt werden vom Gegenspieler. Genau, deswegen Nahuel, kannst du entspannt mit sein. Die Torwart-Generation Zieler liegt, glaube ich, früher oder später hinter uns.
Ja, und er hat die Taten auf dem Spielfeld sprechen lassen. Ne? Also das mag ich auch immer.
War bestimmt auch der ein oder andere bei den Zielern nicht so gehalten hätte. Ich bin pro Noll und er hat wie viele bei uns eine geile Entwicklung durch. Und hat, glaube ich, auch ordentlich Selbstbewusstsein getankt und das merkt man ihm an.
Ja. Okay, dann schließen wir das Spiel gegen Bielefeld ab hiermit.
Ja. Einen schönen Kommentar hatte ich unter dem 96-Post bei Instagram gelesen. Da hat ein 96-Fan gefragt, wann denn endlich X-Werte eingeführt werden für Herzinfarkte bei 96-Fans. Hat sich aber trotzdem für das schöne Spiel bedankt und dass ein dreckiger Sieg wichtig ist. Fand ich aber ganz geil.
Okay.
Alright, jetzt kommen wir wie immer aus der Gegenwart in die schöne Vergangenheit.
Alte Liebe History.
Ja, alte Liebe History ist in dieser Woche die Hörerfrage der letzten Woche, denn wir wollen heute eine Chaos-Elf zusammenbauen. Wir haben ja festgestellt in der letzten Woche, in der wir über das Gladbach-Spiel gesprochen haben, dass das eigentlich so typisch für 96 ist, so negative, kuriose Rekorde zu sammeln und auch Spieler immer wieder verpflichtet zu haben, die ja Legenden geworden sind, aber nicht unbedingt aus spielerischen positiven Gründen. Und da kam mir ja spontan die Idee, dass wir mal eine Chaos-Elf bauen. Wir haben ja schon diverse Legenden-Elfs gebaut aus sehr guten Spielern. Und auch das hier, will ich vorweg sagen, ist eine Legenden-Elf. Definitiv eine Legenden-Elf. Das ist hier überhaupt jetzt nicht herabwürdigend. Da sind auch 1, 2 wirklich gute Spieler dabei, die aber aufgrund von irgendwelchen Geschichten dann einfach als kuriose Legenden in die Geschichte eingegangen sind. Wir haben sehr viele Einsendungen von unseren Hörern wieder bekommen. Die waren sehr kreativ dabei, haben sogar teilweise auch ein paar Geschichten mitgeliefert. Und daraus habe ich jetzt mal eine Elf gebaut. Und ihr könnt ja dann nachher mal sagen, ihr habt ja auch die Einsendungen vorliegen,
ja,
wen ihr vielleicht noch stattdessen eher eingebaut hättet.
Ja, geil.
Im Tor habe ich jemanden genommen, den viele vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, aber das ist einfach auch wieder typisch 96, und zwar ist das unser ehemaliger Torwart und auch ehemaliger kurzzeitiger Interimstrainer Jürgen Rünio. Jürgen Rünio hat von 1979 bis 1986 bei uns gespielt, mhm, und ist mit 5 Vereinen abgestiegen.
Geil.
Also er ist mit dem KSC abgestiegen, mit dem FC Nürnberg abgestiegen, mit dem BVB abgestiegen, mit St. Pauli abgestiegen und dann auch noch 1985, 86 mit 96.
Ja, das ist typisch 96, dass wir wirklich jemanden nehmen, der schon 4-mal abgestiegen ist, ja, und es dann auch nochmal beweisen, dass es ein 5. Mal klappt.
Genau.
Ne? Also es ist, ja.
Genau, also ich habe nochmal gelesen, das muss wirklich ein ganz guter Torwart gewesen sein. Der hat auch in den U-Nationalmannschaften teilweise gespielt und hat ja auch bei namhaften Vereinen gespielt. Und
aber
ja,
U-Nationalmannschaften zu der Zeit haben noch, glaube ich, haben die überhaupt irgendwo trainieren können?
Ja, ich wollte ihn gerade ein bisschen
rein. Wiedestein.
Aber mit 5 Vereinen abzusteigen, und das ist bis heute ein Rekord, also den musste ich einfach nehmen. Das ist so ganz typisch Hannover, ja, 96. Genau, dann kommen wir zur Verteidigung. Da habe ich eine Viererkette gewählt. Auf der linken Verteidigung, keine Überraschung, habe ich Konstant Dzagba genommen. Das ist die Legende aus dem Gladbach-Spiel, weil der einfach das wahrscheinlich anspruchsvollste Eigentor der Fußballgeschichte getroffen hat. Der hat von 2009 bis 2011 bei uns gespielt, hat 38 Spiele gemacht und war auch sowieso ein ganz lustiger Vogel. Auch wenn der Interviews gegeben, mhm, hat, war das immer sehr chaotisch. In der Innenverteidigung läuft ein sehr auffälliger Spieler auf, der aber nicht durch Spiele auffällig geworden ist, sondern vor allen Dingen durch seine Frisur und durch seinen Bart. Hannes, er lag dir auch sehr am Herzen, dass er Einzug findet in unsere Chaos-Elf, und viele, viele Hörer haben ihn auch gefordert. Abel Xavier,
ja,
der Portugiese. Wer ihn nicht kennt, sollte sofort jetzt mal bei Google den Namen eingeben. Also eine phänomenale Frisur.
Und er sieht heute immer noch wahnsinnig aus.
Ja.
Geil.
So dieses Blondierte.
Blondiert.
Und er kam tatsächlich von FC Liverpool zu uns. Also portugiesischer Nationalspieler von FC Liverpool. Da war die Hoffnung tatsächlich groß, aber insgesamt machte er tatsächlich nur 5 Spiele für uns und blieb in allererster Linie durch seine Frisur in Erinnerung.
Aber ist schon krass, ne? Weil man hat den so richtig vor Augen. Und dann nur 5 Spiele,
ja,
ist schon auch verrückt, finde ich.
Genau, ja. Und hat insgesamt 12 Vereine abgeklappert in seiner Karriere. Und nach 96 gab es dann auch noch ein paar Skandale um ihn. Also er hat von 2003 bis 2004 bei uns gespielt. Und er wurde nach der Weltmeisterschaft für 10 Monate gesperrt, weil er den Linienrichter so hart durchbeleidigt hat. Und später spielte er dann nochmal bei Middlesbrough in England und hat da gedopt und ist nochmal für 18 Monate gesperrt worden. Das heißt, er hat bei relativ vielen Vereinen gespielt, aber eigentlich auch nicht so richtig gespielt. Und trotzdem kennt ihn jeder aufgrund, ja, seiner Frisur.
Weißt du, wie der gedopt hat?
Nee.
Alpecin. Doping. Nur für die Haare.
Ja, der zweite in der Innenverteidigung ist tatsächlich ein gar nicht so schlechter, aber auch für mich ein absoluter Chaos-Innenverteidiger, nämlich Felipe,
mhm,
aus unserer jüngeren Vergangenheit. Der hat tatsächlich von 2012 bis 2020 bei uns gespielt. Felipe, ja, war 8 Jahre 96er. Und Hannes, du kannst jetzt mal tippen, weil Fabian Lusch hat die ganze Zeit auf meinen Zettel hier. Wie viele Spiele hat er in 8 Jahren für 96 gemacht?
Also wenn er 240 roundabout hätte er machen können.
Genau.
Profi.
Ja, 61.
Ah,
61 Spiele in 8 Jahren. Also er hatte ganz viele verschiedene Verletzungen, hat eigentlich alle Körperteile mal verletzt gehabt, die man so verletzt haben kann. Und das, obwohl er für 2,5 Millionen, was ja für 96 schon fast Top 10, Top 20, ja, Transfers, mhm, all time sein müsste,
mhm,
von Lüttich kam zu uns. Er wurde tatsächlich von Taifun Korkut auch in die zweite Mannschaft mal strafversetzt, aufgrund seiner Disziplin im Training. Und er hat auch eine schöne Sache für 96 geschafft. Er hat nämlich in einem Spiel zweimal Hand genommen und ist mit Gelb-Rot deswegen vom Platz gegangen. Also Gelb Stark. Für Hand und dann nochmal Gelb für Hand.
Wobei die Verpflichtung von Felipe ist ja nicht uninteressant, weil wir haben in der Vorsaison in der Europa League gegen Lüttich gespielt.
Ja, das war auch mein Gedanke, ja.
Ja, und er war dann ein sehr auffälliger Spieler, muss man sagen. Und ich fand das damals schon dann auch krass, dass man gesagt hat, da hat in der Europa League jemand gestanden gegen uns, ein krasser Innenverteidiger, den holen wir jetzt. Ne, den finden wir super, den holen wir jetzt zu uns hier nach Hannover. Und das war für mich damals ein starker Transfer.
Ja, vor allen Dingen wieder ein Brasilianer, ne?
Ja.
Also viele Brasilianer sind hier angereist und man hat sich gefreut, dass man einen Brasilianer geholt hat, aber so richtig Glück hatten wir mit Brasilianern nicht.
Nee. Ja, aber vom Typ her war das auch einfach, glaube ich, ein cooler Kerl. Ne, ich meine, der ist dann ja auch 8 Jahre hier unterm Strich. Also irgendwas muss man an dem ja auch gefunden haben.
Ja, ich habe gestern Felipe so ein bisschen gegoogelt und habe so in seine Timeline geguckt und tatsächlich hat er gestern unter dem Bielefeld-Post 3 Flammen gepostet.
Nice.
Das heißt, er verfolgt immer noch den Verein und freut sich, dass wir gestern gegen Bielefeld gewonnen haben.
Er verfolgt den Verein, der Verein verfolgt ihn wahrscheinlich.
So, auf der rechten Außenverteidigerposition habe ich einen Mann, der euch vielleicht überraschen wird, aber da ist die Story auch einfach zu schön und ihr solltet da auch unbedingt mal YouTube aufsuchen. Und zwar spielt dort DaMarcus Beasley, ein US-Amerikaner, der nur von 2010 bis 2011 bei uns gespielt hat und auch wieder nur 4 Spiele gemacht hat, kam von Glasgow, hat vorher bei Man City gespielt. Mhm. Hat WM für die USA gespielt. Auch da wieder ein Spieler, der halt kam und alle dachten, wie geil ist das denn, ne?
Ja gut, wer USA auf der rechten Seite ist, war schon irgendwie cool vom Gedanken.
Und letztendlich hat er dann doch nur 4 Spiele gemacht. Vor der 96-Zeit hat er, wie gesagt, bei der WM 2002 gespielt und hat dort im Viertelfinalspiel gegen Deutschland auf der Bank gesessen und musste irgendwann schiffen. Und ist aber natürlich nicht, weil er das Spiel verfolgen wollte, in die Kabine gegangen, um dort mal kurz auszutreten, sondern er hat sich einen Kniff überlegt und hat so getan, als würde er sich dehnen.
Auf den Platz gepisst.
Und hat seinen Larry rechts rausgucken lassen aus der Hose.
Sein Beasley.
Und hat seinen Beasley, genau, und hat mit seinem DaMarcus den Rasen vor der Bank gewässert. Und da gibt's ein Video von.
Ja, Legende.
Unfassbar. Ja. Und das ist auch wieder so typisch, dass so einer dann natürlich auch zu 96 kommt. So nach dem Motto, haben Sie irgendwelche lustigen Geschichten in Ihrer Vita? Ach ja, das war ja der vor die Ersatzbank gepisst hat. Ja. Den nehmen wir. Der passt.
Da muss ich an Jens Lehmann denken. Der hat ja, glaube ich, während des Spiels auch irgendwie hinter die Bande gestrüllt, ne?
Ja.
Marcus Beasley.
Da Marcus Beasley, genau. Dann kommen wir zum Mittelfeld. Da haben wir Franza, den Schrumpf-Brasilianer. Die uns schon ein bisschen länger hören, haben den Schrumpf-Brasilianer schon kennengelernt.
Schöner Kannst du ihn nochmal aussprechen?
Franza.
Ach krass. Das kommt von deinen portugiesischen Genen, ne?
Ja, genau. Das ist das C mit dem Haken drunter. Das spricht man aus.
Ah, okay.
Jetzt du, Fabian.
Franza.
Ja, gut. Dann hat es für mich ein bisschen überraschend Uffe Bech ins Mittelfeld geschafft. Weil auch da wieder so eine schöne Schlagzeile und das war auch tatsächlich in der 96-Zeit, war er verletzt und saß gegen Schalke 04 auf der VIP-Tribüne und hat einen Schalke 04-Fan in den Arm gebissen.
Mhm.
Und zwar so doll, dass der ihn angezeigt hat und er musste 50.000 Euro Geldstrafe zahlen. Und nachher hat er dann aber auf Notwehr plädiert, weil er wohl von hinten gewürgt wurde und dann in der Notwehr sich nicht anders zu helfen wusste.
Klingt auf jeden Fall nach Schalke.
Als ihn zu beißen.
Ist das geil.
Und genau, aber er wurde dann tatsächlich ein paar Monate später freigesprochen. Wahrscheinlich haben die sich außergerichtlich geeinigt. Er wurde auch in seiner 4-jährigen 96-Zeit verliehen und auch mehrfach in die U23 abgeschoben. Mhm. Ein dänisches Talent, so kam er ja an und letztendlich hat er auch nur 20 Spiele für 96 gemacht. Aber eine schöne Bildschlagzeile, 96-Star beißt Schalke 04-Fan. Du hast ihn gefordert, Hannes. Der nächste, der im Mittelfeld spielt, ist der Mann mit der Rückennummer 44.
Clint Mathis.
Clint Mathis, auch wieder ein US-Amerikaner.
Stark. Clint.
ja, der auch mit absoluten Vorschusslorbeeren zu uns kam. Der kam 2004 zu 96 und hat eine sehr starke WM 2002 mit den USA gespielt, mit DaMarcus Beasley natürlich zusammen, und war tatsächlich bei FC Bayern im Gespräch, hat sich aber für Hannover 96 entschieden.
Klassiker.
Und hat auch ganz gut begonnen, aber Ewald Lien war dann doch relativ schnell genervt von ihm und dann kam er eben nur noch von der Bank, aber ein Nationalspieler, der auch die WM spielt und eigentlich bei Bayern hätte spielen können, hat sich das natürlich nicht gefallen lassen. Und so kam er gegen Schalke 04 rein und es kam zu einem legendären Jubel, den man auch nicht vergessen wird. Er macht tatsächlich den Siegtreffer gegen Schalke und jubelt Richtung Ewald Lien, zeigt auf ihn und greift sich dann in den Schritt.
Stark, ey.
Das so Michael Jackson mäßig.
Das fand so
Michael Jackson mäßig.
Ja, genau. Ja, und das in Richtung Ewald Lien, ne? musst du dir mal vorstellen.
Ist das geil.
Und nach 20 Spielen mit immerhin 5 Toren war dann auch für Clint Mathis nach einem Jahr schon wieder Ende das bei 96.
Ist Ewald Lien der Oberschenkel wieder aufgeplatzt.
Ja, und es hat nicht der FC Bayern zugegriffen.
Aber auch eine schöne Schlagzeile. Ja. Der Penisjubel. Okay, dann kommen wir in den Sturm und da haben wir drei echte Kaliber, muss man sagen. Also drei Stürmer, die als richtig dicke Top-Stürmer zu uns gekommen sind und aber alle jetzt nicht so neben dem Platz irgendwie so schlimme Sachen gemacht haben, aber einfach unterirdisch performt haben. Also als erstes muss natürlich und haben auch ganz viele Hörer gefordert, Jonatas genannt werden, der bis heute
unbedingt
teuerste Transfer der 96-Geschichte mit 9 Millionen war sehr, sehr viel verletzt, kam schon zu uns mit dem Titel der Wandervogel, weil der so viele Vereine schon vorher durchlaufen hat und hat von 2017 bis 2019 auch nur 23 Spiele für uns gemacht, 6 Tore, ganz, ganz schwach, und letztendlich musste er dann aus familiären Gründen zurück nach Brasilien. Also da sind wir wieder bei den Brasilianern, die hier einfach nicht so gut funktionieren.
Die sind aber auch sehr, sehr, sehr weit weg von zu Hause.
Der nächste, der da vorne spielt, ist wirklich ein dickes Kaliber. Ein absoluter Ex-Topstar, Hugo Almeida. Thomas Schaaf, der Erfolgstrainer von Werder Bremen, hatte bei uns angeheuert und hatte so deutsche Meister, Champions League-Vibes bei uns bekommen, wie das so ist, wenn man dann für 96 arbeitet, ne? Und holte eben seinen ehemaligen Goalgetter Hugo Almeida zu uns.
Von Hugo im Ärmel.
Der sehr aufgefallen ist mit extravaganten Klamotten. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber wahnsinnige Pullover hatte der
an. Nicht zur Präsentation so einen Mickey-Maus-Pulli an?
Ja, irgendwie sowas, genau. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich fand das geil damals. Also ich habe mich gefreut, weil ich so dachte, boah, der hat bei Werder so stark gespielt und ein bulliger Stürmer, der uns jetzt den Klassenerhalt rettet mit
seinen
Toren.
Kennt die Bundesliga.
Kennt die Bundesliga, ganz genau. Der Hugo Almeida war Thomas Schaaf Zögling und es hat leider aber überhaupt nicht funktioniert. Hat nur 7-mal gespielt, 1 Tor gemacht und wurde von Daniel Stendel sogar degradiert in die zweite Mannschaft. Und letztendlich sind wir abgestiegen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, das war aber diese Saison, wo dann Daniel Stendel die ganzen Talente hochgezogen hat, Waldemar Anton und so. Ja. Und dann war Almeida nur noch auf der Tribüne.
Und da haben wir auch gar nicht mehr so schlecht gespielt am Ende, ne? War halt zu spät.
Hugo Almeida hat mal für unsere Amas gespielt?
Nee, ich glaube, da ist er nie aufgelaufen. Aber er wurde eben degradiert.
Ja,
also
okay,
er
krass, ja.
Aber er durfte dann nicht mehr bei den Profis mitspielen und dann ist er wahrscheinlich auch schon abgereist.
Krass, ja.
Also auch ein ganz dunkles Kapitel. Ja. Und den Dreiersturm komplettiert Mevlüt Erdinç.
fand ich auch geil, den Transfer damals. Fand ich geil.
Ist ein türkischer Stürmer gewesen, der geholt wurde in der Taifun Korkut-Zeit, oder?
Ja.
Passt das?
Genau.
Und kam 2015 als Spieler, der schon bei Paris Saint-Germain gespielt hatte.
So.
Und er hat Paris Saint-Germain vor dieser ganz krassen PSG-Zeit auch tatsächlich schon zum Pokalsieg in Frankreich geschossen.
Stark.
So zum Pokalsieg geschossen, wie Zieler uns damals zum Weltmeistertitel geschossen
hat. Nee, aber wirklich. Also wirklich aktiv mit vielen Toren.
Zieler ist Weltmeister. Wir alle sind Weltmeister.
Euer Ron. Und hat tatsächlich auch am Ende nur 11 Spiele gemacht. Der Trainer dieser Mannschaft ist Thomas Doll. Da habe ich da...
Was sagst es mit so einem Selbstbewusstsein, wirklich? Als wäre es die Legenden.
Der Trainer dieser Mannschaft.
Finde ich geil.
Ja,
also. Der Trainer dieser Truppe.
Thomas Scheiße. Doll, der wirklich, ich habe damals mir jede PK von ihm reingezogen und der hat sich so verändert. Also der hat am Anfang war der total positiv, so ein Feuerwehrmann-Typ. Und ganz am Ende hat er die Spieler einfach nur noch fertig gemacht bei den PKs. Es war unfassbar.
Oh Gott.
Ey. Also so ein Clown.
Aber es ist krass, jeder Trainer, der es bei uns nochmal versucht hat, das war dann auch danach durch mit der Karriere. Ne?
Genau.
Also Thomas Schaaf ja genauso auch, muss man sagen.
Genau, viele haben auch noch Thomas Schaaf gefordert. Von daher können die sich das teilen. Thomas Doll kam nach dem Abstieg damals nach Breites erster Ära bei uns und vor Slomkas zweiter Ära bei uns. Dazwischen war Thomas Doll und genau, der darf die Mannschaft trainieren. Ich habe jetzt noch ein paar auf der Bank, die ich noch nennen möchte, um das abzuschließen. Auch eine unfassbare Geschichte. Ihr erinnert euch an die drei U19-Spieler, die geplant haben, das Casino zu überfallen mit Sturmmasken und Schusswaffen.
Geil. Ich glaube, da hat 96 entschieden, dass sie bei Akademien ein bisschen aufrüsten müssen, ne? Ja. Damit die Jungs echt eine Perspektive haben.
Bei der Akademie. Mit Sturmi und Schusswaffen wurden aber leider vorher schon festgenommen, weil sie eben geklaute Autokennzeichen hatten.
Ja.
Smart.
Geil, ja.
Auch einfach 96.
Stark.
Einfach 96-Style.
Feier ich irgendwie ein bisschen, dass da so von allem, was dabei ist.
Auf der Bank sitzt noch Brooklyn Isay und Simon Fallett, der im Training Genki Haraguchi umgehauen hat. Und ich musste auch Jan Jimak und Gigi Steiner auf die Bank setzen. Die sind eigentlich beide zu gut für eine Chaos 11, aber das sind auch absolute Chaoten gewesen, die halt auch immer Knülle waren.
Wir können es ja hier jetzt mal sagen, nach unserer Altin-Folge, ohne zu viel zu verraten, aber wir standen noch eine halbe Stunde, glaube ich, im Kreis und Altin hat uns echt noch richtig schöne Anekdoten erzählt.
Vor allen Dingen von Gigi Steiner.
Von allen von Gigi Steiner, die es nicht in Podcast geschafft haben. Vielleicht auch besser so, aber es ist herrlich und ich finde es geil, dass die beiden ihren Platz da noch gefunden haben.
Genau. Die
Gigi aka der Marlboro-Mann Steiner.
Genau. Shafter Jankov hat es auch noch geschafft mit seinem Penisriss.
Mhm. Schafft.
Ceyhun Gülselam wollte ich ganz gerne noch mitnehmen, weil damit Mevlüt Erdinç jemanden hat, mit dem er sich verstehen kann. Erinnert ihr euch noch an Ceyhun Gülselam?
Ja, der war irgendwie kurz da und war auch immer so ein bisschen auf der Kippe, ob der nicht irgendwie zu einem Top-Team in der Türkei irgendwie dann doch wechselt am Ende, ne? Das war immer ein bisschen wild. War
auch ganz Wahnsinn. Und den letzten, den ich auf die Bank setze, ist Max Besuschkow, der damals als absoluter Königstransfer aus Regensburg kam. Mhm. Und Fabian, schöne Erinnerung, auf deiner Hochzeit, beziehungsweise am Vorabend vor deiner Hochzeit, als wir schon zusammen gegessen haben, alle haben wir auf dem Handy, auf dem Tisch das Pokalspiel damals geguckt, wo Besuschkow den Elfmeter wirklich 10 Meter übers Tor geschossen hat.
Ja.
Und bei deiner Hochzeit haben sehr viele uns über die Schulter geguckt, die mit 96 sonst nichts zu tun hatten.
Mhm.
Und es war wieder so typisch so eine 96-Werbung. So,
ja, hier, das
guck
ist,
mal, so schießen wir unsere Elfmeter.
Die gucke ich mir ganz gerne an.
Genau.
Also,
ja, das war meine Chaos-Elf.
Danke für deine Chaos-Elf. Ich bin,
danke dir und vor allem danke auch an die Zuhörer für eure geilen Einsendungen. Mega.
Ja, ich bin ein bisschen schockiert, weil eine Person fehlt halt wirklich massiv.
Hau raus.
Wo ist denn Mo Idrissou?
Ja, das stimmt. Den hatte ich auch mit
unser größter Vogel, den wir hier in der Vergangenheit haben rumlaufen.
Das stimmt,
haben,
der muss unbedingt noch
Habt ihr den mal bei Insta geprüft? Der ist mega.
Ja gut, Idrissou hat jetzt, glaube ich, irgendwo in Hessen, in so einem hessischen kleinen Dorf, irgendwo an der Ecke so einen kleinen Modeshop aufgemacht.
Genau.
Ja. Klamottentechnisch war der übel, der hat
Rotzigkeit.
Es gab auch, war das zu unserer Zeit schon so häusliche Gewalt-Geschichten und so?
Also ich habe in meiner Karriere auch schon mal mit Mo Idrissou im Gericht zusammengesessen, um mir anzuhören, was er da alles so gemacht hat, um das zu Papier zu bringen. Also ich würde sagen, der hat hier sehr viel Chaos in Hannover gestiftet und glaube ich auch 1-2 Kinder hier gelassen. Also Mo Idrissou, finde ich, ist schon sehr eng verbunden mit der Chaos-Truppe
von Hannover 96. Den nehmen wir für Erdinç. Du hast mich überzeugt. Den nehmen wir für Erdinç.
Der kann doch unter das Kostüm vom Maskottchen.
Ja.
Okay.
Da ist er ja auch drunter. Ich weiß nicht, ob ihr das alle wusstet, aber Mo Idrissou steckt.
Ist Eddie?
Ist Eddie.
Eddie ist Mo Idrissou.
Eddie ist Mo Idrissou.
Da hatten wir schon mal wen anders drunter. Aber die wechseln sich ja ab.
Edi Kowalczuk. Genau, Edi Kowalczuk ist auch noch drunter. Aber das ist, ihr müsst darauf achten, der große Edi, das ist nicht so, und der kleine Edi
Kowalczuk. Ist Kowalczuk. Bevor wir das hier abrappen, habt ihr das Video von Continental gesehen, wie sie den 996-Bus vorgestellt haben?
Nee.
Total geil, so 6 Minuten Video. Und Lise, unser Busfahrer, ja. 25 Jahre Jubiläum, vielen Dank, der durfte das so ein bisschen vorstellen.
Mhm.
Und hier neueste Technik und der kann jetzt das und mit riesigem Bildschirm kann der Trainer direkt analysieren, die kann die Bänke hochklappen, dann können die Spieler pennen und so. Das Ding, der neueste Bus. Gestern, Rückspiel, Scheibe geplatzt.
Scheiße.
Sind die schon mit so einer schwarzen Plane.
Ah ja.
Sind über schwarzen Plan aus Bielefeld zurückgefahren und davor das ist das Hightech-Ding, ey, das ist ein Raumschiff, ich muss doch erstmal, muss gar nichts mehr machen, ey. Und dann schön direkt erster Spieltag, Scheibe geplatzt.
Der Chaos-Bus für die Chaos, ey.
Schön über die Dörfer zurück.
Und Fabian, was du ja noch machen wolltest, das müssen wir auch nochmal machen, wir müssen diese 11-mal durch ChatGPT jagen.
Das wollte ich machen.
Wie viel da die in dieser Saison in der ersten Bundesliga?
Das werde ich bis nächste Woche vorbereiten. Wie viel da die in dieser Saison werden würden. Und das werde ich bis nächstes Mal machen und nochmal ganz kurz dann hier vorstellen.
Und ich würde gerne wissen, ob Thomas Schaaf den Abstieg von Thomas Doll verhindert hätte. Ach geil. Kommen wir aus der Chaos-Truppe wieder zurück in die Realität und schauen mal, was der März uns bringt.
96 Grad. Hot Takes, Hot Talks.
Genau, wir möchten heute in 96 Grad in unserer heißen Rubrik einmal Ausschau auf die nächsten 5 Partien mit euch gemeinsam machen. Und bevor wir das tun, machen wir einmal einen kurzen Schwung in die letzten 5 Spiele.
Mhm.
Und wir hatten getippt vor ungefähr 6 Wochen. Und jetzt gehe ich mit euch einmal unsere Predictions durch. Und zwar hatten wir getippt, wir hatten damals Punkte getippt.
Mhm.
Und Hen hatte 10 Punkte aus den letzten 5 Spielen getippt. Gianni 11 und ich hatte 12.
Mhm.
Und tatsächlich hatten wir keinen klaren Gewinner, weil wir haben 13 Punkte geholt. Ich will mir einmal ganz kurz ein bisschen selber auf die Schulter klopfen.
Ja, also wir waren alle zu pessimistisch, aber du warst am nächsten dran.
Ich war am nächsten dran.
Und am Ende kann man sagen, sind wir doch alle Gewinner, weil wir einen Punkt mehr gemacht haben,
genau,
als wir gedacht haben.
Genau. Aber nicht zu viel Selbstbeweihräucherung, sondern jetzt möchte ich gerne mit euch einmal auf die nächsten Spiele schauen, die ich jetzt mit euch einmal durchgehe. Und die nächsten Spielansetzungen für uns. Am Sonntag geht es zu Hause gegen Fürth. Dann spielen wir auswärts auf Schalke. Dann haben wir unser Heimderby, was sehr geil terminiert ist auf dem Freitagabend. Dann sind wir zu Hause gegen Elversberg und auswärts in Darmstadt. Das heißt, wir haben ein sehr knackiges Programm vor uns. Auch das Derby wird nicht einfach und vor allem wird das Spiel gegen, meiner Meinung nach, gegen Fürth auch nicht einfach.
Mhm.
Wir gehen einmal die Ergebnisse durch aus der Hinrunde. Wenn ich euch jetzt fragen würde, ihr müsst ad hoc tippen aus diesen 5 Spielen, wie viele Punkte haben wir da in der Hinrunde geholt?
Fürth war nervig, glaube ich. Ne? Fürth war unentschieden, das war
2-2, wir sind da ein bisschen eingeknickt, glaube ich, in der Zeit. Also ich würde mal sagen, so roundabout 7 vielleicht, 8.
Derby-Sieg war schön.
Ja.
Wenn du mal schnell, ohne rechnen, aus 5 Spielen.
6 Punkte.
5 Punkte haben wir nur geholt.
Ja, das ist krass.
Genau, wir haben, wie gerade schon gesagt, wir haben gegen Fürth 2-2 gespielt. Haben leider unsere 2-1-Führung, die wir durch Matsuda erringen konnten, in der 82. Minute noch abgegeben. Es ging unentschieden aus. Gegen Schalke sind wir zu Hause extrem unter die Räder gekommen mit 0-3 durch einen Doppelpack von Silla unter anderem. Das Derby haben wir dann nach der roten Karte von Yadimchi und einen Doppelpack von Kellmann und Jokota mit 0-3 gewinnen können. Elversberg war wieder ein 2-2. Da erinnere ich mich noch an den Kopfball von Gita, den er 85. reingemacht hat. Zum 2-2 und ja, gegen Darmstadt sollten wir dann auch verlieren. In der 94. Minute hat Akiyama das 2-3 gemacht und wir sollten in der Nachspielzeit Punkte liegen lassen. Und genau, jetzt würde ich gerne mit euch einmal gemeinsam die Spiele durchsprechen, euch beide einmal fragen, was ihr glaubt, wie wir abschneiden werden. Und dann habe ich unseren Auslandskorrespondenten Gianni noch gefragt. Aber bevor ich seine Tipps eingebe, erstmal eure, damit ihr euch nicht beeinflussen lasst.
Mhm.
Genau, deswegen überlegt mal ganz kurz und gebt mir euren Tipp für unser Heimspiel gegen Greuther Fürth.
3 Punkte.
Auf jeden Fall 3 Punkte, ja. Geht gar nicht anders.
Ich gebe nämlich auch 3 Punkte für unser Heimspiel. Und dann sage ich euch auch, was Gianni getippt hat. Und zwar sagt Gianni auch Sieg gegen Fürth. Dann spielen wir auswärts auf Schalke.
Da spielen wir unentschieden, sag ich. Mhm.
Gewinnen wir 3 Punkte.
Gehe ich auch mit einem Sieg. Und da geht auch Gianni mit einem Sieg.
Uiuiui.
Dann schweres Spiel, aber das werden wir meiner Meinung nach reißen. Unser Heimderby Freitagabend um 18.30 Uhr, Flutlicht gegen BS.
Also du sagst 3 Punkte?
Ja.
Gehe ich auch mit.
Unentschieden.
Warum?
Ja, weil das gerade so eine Phase ist, wo ich da nicht so ein gutes Gefühl habe und mir ein ganz wesentlicher Spieler in dem Spiel fehlen wird, der absolut Derby kann, und das ist Boris Tomiak.
Ja, ja, das stimmt.
Und Nawrocki ist ein ganz feiner Verteidiger, aber das ist für mich nicht der Mann, der da hinten so ein Derby-Spiel führt. Vielleicht ist es auch gut, weil dann einfach gar kein Stress gemacht wird und das Spiel runtergespielt wird, aber erinnert euch an das Hinspiel, da hat Tomiak uns zum Sieg geführt mit seiner Provokation.
Das hat er mega gemacht. Ne?
Von daher, nur weil mir da jetzt irgendwie die giftigen Derby-Spieler gerade bei uns fehlen.
Fair, fair, fair. Gianni sagt auch, dass wir da gewinnen. Und dann empfangen wir wiederum nach einer kurzen Pause, empfangen wir Elversberg zu Hause. Was sind eure Tipps?
Ich sag, wir gewinnen gegen Elversberg zu Hause.
Ja, sage ich auch.
Okay. Ich sage, dass wir gegen Elversberg unentschieden spielen.
Und Gianni?
Gianni, ich gucke einmal in meine... Gianni tippt ebenfalls ein Unentschieden.
Ja, jetzt muss aber viel passieren. Gerade sind wir alle mit den Punkten gleich. Für die Prediction ist das nicht so richtig spannend.
Darmstadt verlieren wir, sag ich.
Boah, du sagst Darmstadt verlieren wir?
Okay.
Ja.
Ich werde hier nie eine Niederlage vorhersagen, deswegen spielen wir gegen Darmstadt unentschieden.
Dann tippe ich jetzt einfach, damit es spannend bleibt, den Sieg gegen Darmstadt. Boah, jetzt habe ich mich hier weit aus dem Fenster gelehnt, aber es ging ja in der Vergangenheit auch auf. Und Gianni tippt auch unentschieden. Ich habe ja jetzt, damit es spannend bleibt, einfach mal auch auf Sieg getippt. Und da kommen wir bei folgenden Punkten raus, die euch der liebe Hen jetzt einmal präsentieren wird.
Die Predictions werden präsentiert von ihrem Makler mit Pfiff. 13 Punkte sagt Hannes. 11 Punkte sagen Gianni und Fabian. 10 Punkte ich. Warum bin ich wieder der Pessimist hier?
Ja, ich bin ehrlich, ich habe Darmstadt Sieg getippt, damit ein bisschen Variation und das wird echt schwer.
Das wird auch schwer. Also ich glaube überhaupt schon. Ne? Ich meine, wir haben 5 Punkte gemacht in der Hinrunde aus den Spielen. Und dann jetzt mal ebenso schlank mindestens zu verdoppeln, da muss jetzt schon viel passiert sein im Team. Ich glaube aber schon auch, dass das genau die Ansage sein wird. Ne? Also Jungs, bis hierhin haben wir auch am Anfang der Saison gut ausgesehen. Und dann kam der Knick, von dem wir uns ja bis heute, muss man auch sagen, nicht so richtig erholt haben, wenn es um die Frage geht, finden wir auf den Aufstiegsrängen statt oder nicht.
Absolut.
Wir sind immer ganz eng dabei und alles ist okay.
Ja.
Aber ich glaube, dass genau diese Spiele waren dann damals der Knick und hätten wir da nochmal ein bisschen mehr was bei rausgeholt, seht ihr ja jetzt, ne? Da fehlen am Ende 2 Punkte nach ganz oben.
Absolut. Wir hoffen natürlich, dass es die 13 Punkte werden oder sogar noch mehr, aber es werden auf jeden Fall harte Wochen. Dann sind das unsere eingelockten Predictions. Wir werden später nochmal kurz darauf zurückkommen, denn wir wollen natürlich auch von euch wissen, was ihr tippt für die nächsten 5 Spielansetzungen und werden bei Instagram euch die Möglichkeit geben, euch einfach mal die Anzahl der Punkte uns mitzuteilen, die ihr glaubt, wir aus den nächsten 5 Spielen holen werden. Und wir sind sehr gespannt, wie ihr, ob ihr es pessimistischer seht als Henne oder sogar noch optimistischer als ich.
So ist es. Das wird ein sehr, sehr, sehr wichtiger März. Jetzt haben wir alle getippt, dass wir unser Heimspiel gegen Fürth gewinnen. Und ich sage euch auch mal, warum?
Ja.
Was tippt ihr denn, die Fürther? Wie viele Buden haben die diese Saison gemacht?
Fürth hat diese gesamte Saison 32 Tore geschossen.
Oh, ist nicht schlecht.
28,
das ist wiederum schlechter. Sie haben 35 Tore gemacht.
Alter, ich bin
und
echt nicht
haben
so schlecht.
Damit eine Bude mehr als der erste auf Platz 18, ne? Mit 35 Buden, Schalke auf Platz 1 mit 34 Buden. Also ganz spannend. Die Fürther schießen relativ viele Tore, 1,46 pro Spiel, bekommen aber auch 2,29. Und das erklärt dann mit 55 Gegentoren, warum sie da ganz unten drin stehen. Footcoy ist mit Sicherheit der auffälligste Knipser mit 10 Buben da vorne drin und hat auch gegen Schalke gestern nach Einwechslung nochmal ein echt gutes Spiel gemacht, wie ich finde. Was ist so der Unterschied zu Fürth in der Hinrunde? Sie haben so einen leichten Stepback gemacht von dem Spielerischen. Also sie kommen sehr stark über den Kampf. Sie hauen sich sehr viel rein, rennen dabei nicht besonders viel. Da liegen sie unterm Ligaschnitt, aber erkämpfen sich immer wieder an diversen Positionen mittlerweile den Ball zurück und machen es auch sehr gut. Sie ist so eine typische Nadelstichmannschaft, würde ich sagen. Also sie versuchen schon irgendwie auch mal diese Nadelstiche nach vorne zu setzen und hoffen dann darauf, dass sie vielleicht mal eine Bude machen. Am Ende soll und muss aber hinten die Null stehen für Fürth. So wirkt es zumindest unter Trainer Vogel. Und das machen sie erstaunlich gut in der Rückrunde und haben damit ja jetzt auch schon Schalke wehgetan, haben 1-0 gegen Schalke geführt, haben auch durch einen Abseits noch ein 2-0 aberkannt bekommen. Also Schalke war kurz vor der Niederlage bei den Fürthern und da muss man wirklich drauf achten. Fürth verwickelt einen oft in wilde Spiele. Es ist eine Mannschaft, die spielt einfach die Saison 2x4-5 gegen Magdeburg, verliert auch mal zu Hause 0-6 gegen Elversberg. Ne, also da ist immer richtig Bambule. Also die Defensive ist wirklich das Kernproblem. Sie kriegen auch deutlich mehr Gegentore als vorhergesagt. Also sie sind bei 1,92 in der Prediction und landen dann am Ende bei 2,29 Gegentoren. Also es ist auch hanebüchend, was da in der Abwehr bei Fürth vorgeht. Sie verzichten auf Ballbesitz, könnte man sagen, 47% sind damit deutlich unter dem Ligaschnitt von 50%. Und sie passen auch relativ wenig. Heißt, Fürth setzt sehr viel darauf, zweite Bälle zu bekommen, ne, im Kampf den Ball irgendwie zurückzuerobern. Und den Mentalitätsrahmen, den der Trainer gesetzt hat, ist ganz klar, wir sind der Underdog und können den Favoriten immer schlagen. Sie versuchen immer mal wieder das Spiel chaotisch zu gestalten, aber drücken auch immer wieder mit sehr viel Ruhe zwischendurch rein, was dann dazu führt, dass der Gegner auch mal eingeschläfert wird. Und das kennen wir bei 96, ne? Wir verschließen mal auch, wenn andere Teams das Tempo ein bisschen rausnehmen, haben wir auch immer wieder das Phänomen, dass wir so ein bisschen das auch mitmachen und da sollte man bei Fürth wirklich aufpassen, weil es ist bei denen einfach auch ein taktisches Mittel. Fürth ist insgesamt nicht so super schlecht unterwegs dafür, dass die auf Platz 18 stehen. Zwei Niederlagen, zwei Siege und ein Unentschieden aus den letzten Spielen. Da muss man sagen, das ist wirklich wieder ein Zeichen dafür, dass diese Mannschaften da unten auch eben den großen Teams oben in der Liga wehtun können. Und das können die Fürther eben auch. Also es ist fast sicher, dass wir in diesem Spiel massiv viele Chancen sehen werden. Und da hoffe ich sehr darauf, dass 96 das dieses Mal ein bisschen besser umgesetzt bekommt als in den beiden vergangenen Spielen gegen Teams aus der Liga-Region. Und ja, insgesamt bin ich ziemlich guter Dinge, was das Fürth-Spiel angeht. Weil ich glaube, wenn wir in den Run kommen, dann können wir sie auch überlaufen. Und ich würde jetzt gerne mal von euch hören, was sind denn eure Tipps gegen Fürth?
Okay, Tipps gegen Fürth. Ich sage, es wird ein 3-4 Sieg.
Mhm. 4-3 Sieg. Wir gewinnen 3-1.
3-1, okay. Ich sage tatsächlich, dass wir 3-0 gewinnen. Ich glaube, Fürth macht jetzt dann mal keine Bude, so gut wie wir gerade hinten stehen. Jungs, eine Sache muss ich noch sagen. Ich habe ein kleines Déjà-vu gehabt, weil das erste Mal habe ich mich auf einen Gegner das zweite Mal vorbereitet für diesen Podcast, Kräuter Fürth.
Stimmt, ja, Mann.
Das ist für mich ein kleines Jubiläum, für uns ein kleines Jubiläum. Man merkt, wie etabliert wir mittlerweile sind, oder?
Wir werden alt, ne?
Wir werden langsam alt, genau. Wir gehören zum alten Eisen. Ich sage euch auch mal, welche Startelf uns den Sieg gegen Fürth holen soll. Das bleibt natürlich Nahe Enol im Tor und in der Abwehr rechts Gita, Nawrocki und Okon. Ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, ich würde gerne mal neben Oden auf der linken Seite Matsuda sehen, weil ich einfach glaube, dass das deutlich spielstärker und quirliger ist, gerade was das Spiel nach vorne angeht und da mal so ein bisschen die Reihen mehr brechen kann als ein Neubauer, der das super gut macht. So, ne, da passiert nicht so richtig viel, aber es ist halt nach vorne ein bisschen sperriger. Im Mittelfeld steht für mich natürlich Enzo. Und davor wird es dann interessant, weil STT zum Einsatz kommen wird wahrscheinlich. Aseko ist mit der 5. gelben Karte gesperrt und ich freue mich da auch drauf. Ich habe das Gefühl, es hätte uns auch in den letzten beiden Spielen schon ganz gut getan, wenn wir vielleicht noch einen Spieler mehr auf dem Platz gehabt hätten, der körperlich einfach deutlich präsenter nochmal ist auf dieser Position. Und deswegen freue ich mich auf STT. Im Sturm steht für mich natürlich in der Zentrale unser lieber Schellmann. Und Yokota, jetzt haben wir eben schon gesagt, wer würdest du jetzt, Chakrun oder Saad? Am Ende hatte ich mir zuerst Chakrun aufgeschrieben, habe mir aber jetzt auch so ein bisschen überlegt, der könnte natürlich auch für STT zu einem späteren Moment kommen, wenn sich das nicht bewährt hat und in der Zentraloffensive spielen. Deswegen gehe ich erstmal auf der linken Seite mit Saad und nehme Chakrun als Top-Auswechselspieler auf die Bank.
Chakrun auf die 10?
Ja, warum nicht?
Fabian, immer heiße Takes.
Fabian, immer wild.
Ja, der muss ja irgendwo hin. Wir haben ja gesagt, wir wollen Pichler ihn alle gerne im Kader sehen. Pichler als hängende Spitze in den Sturm.
Also was ich sagen muss, dass ich mittlerweile mit einem sehr guten Gefühl in das Spiel gehe, wenn ich daran denke, dass STT für Aseko spielt. Da bin ich mittlerweile zuversichtlicher als noch am Anfang und glaube, dass er uns auch ein bisschen, dass wenn es über die Außen mal nicht geht, er mit seiner isländischen Brechstange auch mal mit einem Distanzschuss glänzen kann.
Ich gebe euch recht, der hat so diesen Spirit, so, der will vorne rein, der will Kontakte in der Box, der will Tore machen. Mhm. Das finde ich auch gut, aber der ist mir übers ganze Spiel, glaube ich, nicht ballsicher genug, nicht so, also zu wenig zentrales Mittelfeld, zu wenig Verbinder zwischen den Ebenen. Ich würde trotzdem sagen, zeig es, lass ihn ran, gucke ich mir gerne an, freue ich mich drauf. Wenn ich jetzt entscheiden müsste, würde ich tatsächlich, glaube ich, eher einen Taibi nehmen.
Ja, aber meine hätte ich jetzt gefragt, ob du.
Weil das ist für mich noch mehr der über 60, 65 Minuten diese Position verknüpft.
Mhm.
Ich finde, Thordarson, aber der ist natürlich bislang auch wirklich als Brechstange nur reingekommen. Mhm. Kann auch sein, dass der ganz anders spielt, wenn er startet, dass er dann einfach viel solider im zentralen Mittelfeld verbleibt, aber ich fand den immer ein bisschen zu wild und wenn er dann mal einen Ballverlust hatte, zu sehr, ich hack jetzt hier dazwischen, es kann aber auch so dieses übermotivierte, ich komme jetzt nochmal rein und muss irgendwie fürs Spiel jetzt nochmal was machen sein, von daher gib ihm ruhig die Chance, aber da bin ich noch ein bisschen skeptisch.
Wo wir uns sicher sein können, ist, dass wir am Freitag auf der PK nichts erfahren werden, weil Titz wie immer sagen wird, das entscheide ich erst Samstagabend.
Ein Glas Rotwein.
Genau, und spätestens wissen wir es dann am Sonntag um 12.30 Uhr, wenn Gianni wieder fleißig die Apps aktualisiert. Und ich möchte mit euch einmal auf den nächsten Spieltag schauen und jetzt wird der Freitag mal wieder sehr spannend, denn Elversberg eröffnet um 18.30 Uhr zu Hause gegen Magdeburg. Und zeitgleich, und da habe ich einen wilden Take zu, spielt Schalke zu Hause gegen Bielefeld. Und ich glaube, das wird schwer für Schalke. Wenn Bielefeld daran anknüpfen kann, an ihrer Leistung gegen uns, so quirlig bleibt, glaube ich, dass das für Schalke zu Hause gefährlich werden kann und die da unter Umständen Punkte liegen lassen.
Ja, da steckt auch ein bisschen Hoffnung drin, aber ja. Ich glaube schon auch, dass Bielefeld da was reißen kann. Ja.
Dann spielt am Samstag um 13 Uhr Paderborn zu Hause gegen BS, Nürnberg gegen Düsseldorf, Darmstadt muss zu Hause gegen Kiel ran, da erwarte ich jetzt eigentlich keine große Überraschung, wäre aber trotzdem schön, wenn doch. Bochum mit einem geilen Spiel zu Hause gegen Kaiserslautern, das wird auf jeden Fall, ist einem Topspiel zumindest mal aus Fansicht und Fußballromantiker-Sicht auf jeden Fall verdientes Topspiel. Dann spielt am Sonntag zeitgleich mit uns Karlsruhe zu Hause gegen Dresden und Münster zu Hause gegen Hertha. Wird, denke ich, mit dem heutigen Spiel extrem richtungsweisend für Hertha sein und mal schauen, ob dann Leitl da noch an der Leitellinie steht nächste Woche. Und wir natürlich um 13.30 Uhr zu Hause gegen Fürth.
Interessanter Spieltag wieder, vor allem, weil wir am Sonntag, wenn wir alle auf dem Weg ins Stadion sind, schon genau wissen, was tabellarisch passieren könnte.
Ja, und nachziehen liegt also, uns ja leider gar nicht.
Genau, da haben wir ein bisschen unseren Schmerz, vielleicht bringt es uns ja dieses Mal Glück.
So, ich habe Sonnenbrand, ich muss rein.
Gerne.
Ich hätte mich mal eincremen sollen.
Du hast auch leicht rote Wangen.
Ja.
Ich hoffe, wir kriegen jetzt noch ein Käffchen.
Ein Käffchen noch. Und wir hoffen, ihr habt die Frühlingsfolge mit uns genossen.
Ja, wir freuen uns auf einen interessanten März.
Ja.
Der wird nicht nur März spielerisch interessant, sondern der wird auch bei uns hier im Podcast interessant. Ja. Lasst euch überraschen. Es kommen noch zwei zusätzliche Frühlingsgeschenke im März rein.
Ui. Genau, wir freuen uns auf den entscheidenden März mit euch. Geht ins Stadion, supportet unsere Jungs und wir freuen uns dann auf nächste Woche, wenn wir uns wieder hören. Und es heißt 96. Minute.
Peace. Ciao, ciao.